Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des Projekt X Augsburg. Schön, dass du dabei bist und dir die Zeit nimmst, dich mit dem heutigen Thema zu beschäftigen. Wir wollen dich darin unterstützen, in deinem Vertrauen zu Jesus zu wachsen und ihn besser kennenzulernen. Wenn du mehr über das Projekt X wissen möchtest, dann schau auf unserer Homepage projektx-augsburg.de vorbei. Dort findest du auch mehr Informationen zur aktuellen Themenstaffel. Wir wünschen dir eine gute und inspirierende Zeit, die dein Vertrauen auf Gott wachsen lässt.
So, einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite aus. Mein Name ist schon gefallen, Carsten, einer der beiden Pastoren hier im Projekt X. Schön, dich zu sehen, schön, euch zu sehen. Und wie du schon gehört hast, stellen wir den Sonntag heute unter ein ganz besonderes Motto, nämlich Großzügigkeit. Und wir sind damit übrigens voll im Trend. Also Tage mit Mottos zu belegen, ist super, super angesagt seit einigen Jahren, bis hin zu so wirklich skurrilen Feiertagen, bei dem ich mich immer frage, wer feiert denn sowas? Und vor allen Dingen, wie feiert man das? Und ich habe so ein bisschen nachgeschaut und habe gemerkt, hey, das ist auch echt witzig, wie unterschiedlich das international ist. Ja, also Tage mit Mottos zu belegen. In den USA zum Beispiel, da hast du so coole Tage wie den Cappuccino-Tag. Was für ein geiler Tag, kann es nicht immer Cappuccino-Tag sein? Das ist mein Tag, den Hühnersuppe-für-die-Seele-Tag. Ich finde, allein schon für diesen Namen hat echt mal einen Orden verdient. Und den Vanille-Cupcake-Tag. Wäre jetzt nicht so meins, aber ich weiß, für viele von euch ist das wahrscheinlich einer der höchsten Feiertage. Deutschland, wir hatten im Juni den Tag des Vermessungswesens. Lia hat den gefeiert mit Riesenparty und ihr wart nicht da. Also hat sie alleine vermessen. Ja, und gestern, top aktuell, gestern war, weiß jemand, was gestern war? Gestern war der bundesweite Tag des öffentlichen Bücherschranks. Also, Junge, genau. Also Deutscher geht's nicht. Ihr sagt echt einiges über uns aus. Der bundesweite Tag des öffentlichen Bücherschranks. Ich habe den voll gefeiert. Ich hab mich kaum eingekriegt gestern. Also, zurück zur Großzügigkeit. Wie gesagt, wir sind damit total im Trend und wir sprechen hier im Projekt X tatsächlich immer wieder über Großzügigkeit. Und ich will dir am Anfang sagen, vielleicht geht es dir ein bisschen wie mir. Ich bin manchmal tatsächlich in der Spannung zwischen, hey, wir haben das da schon so oft gesagt und ich habe schon so oft gehört und vielleicht geht es dir auch so, dass du heute gedacht hast, als Isa angefangen hat, wie, was? Ist schon wieder ein Jahr rum so ungefähr, schon wieder Großzügigkeit? Ja, tatsächlich, wir reden regelmäßig darüber. Und vielleicht geht es aber auch so, auf der anderen Seite musst du bedenken, gibt es auch Leute, die sind nicht so oft hier, die hören und denken vielleicht über das Thema nicht so oft nach. Und in dieser Spannung bewegen wir uns die ganze Zeit. Und deswegen sage ich dir, wenn du es vielleicht schon oft gehört hast, auch in anderen Kontexten, bleib trotzdem innerlich dabei, weil es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Auch eine Wiederholung ist super wichtig, denn Großzügigkeit ist, wenn man mit Jesus unterwegs ist, tatsächlich ein Lebensstil. Und ich würde sogar sagen, sie ist ein Lebensstil, indem man von dem weitergibt, was man hat und ist. Ja, das ist meine These für heute Morgen. Großzügigkeit ist ein Lebensstil, was dein ganzes Leben umfasst und dein ganzes Leben umgreift, indem man weitergibt von dem, was man hat und ist. So, und wenn du mit Jesus lebst, hat das Ganze für dich noch eine besondere Note, eine ganz besondere Betonung. Das ist eine Antwort, es ist also sozusagen ein Zeichen der Liebe Gottes. Ja, wenn du mit Jesus unterwegs bist, ist das deine Antwort, meine Antwort, unsere Antwort auf das, was Gott jeden Tag in unserem Leben tut. Einer der Schreiber des Neuen Testaments hat das mal auf seine Art und Weise ausgedrückt, im Bericht des Johannes. Der hat so gesagt, aus seinem göttlichen Reichtum hat er uns immer wieder mit seiner grenzenlosen Liebe beschenkt. Wenn du jemanden in deinem Leben hast, der großzügig zu dir ist, der dich mit Gutem überschüttet, hey, dann muss sich das einfach anstecken. Das macht was mit dir, das kann dich einfach nicht kalt lassen. So, was ist mit dir, wenn du heute hier bist? Und auch dich begrüße ich ganz besonders, wenn du vielleicht Glaube und Kirche in Frage stellst, wenn du mit Kirche nicht so viel zu tun hast, wenn du vielleicht sogar Glaube sehr kritisch siehst und die eine oder andere Anfrage hast, dann würde ich sagen, du wirst zumindest zugeben müssen, dass Großzügigkeit ein echter Beziehungsbooster ist im Verhältnis zu anderen Menschen. Überleg mal, was Großzügigkeit mit deinem eigenen Herzen macht und wie wichtig sie ist für unser Land, für unsere Gesellschaft. Du kennst mit Sicherheit Momente, an die du jetzt gerade zurückdenkst, wie Isa eben von sich erzählt hat mit ihrer Oma. In deinem Leben gibt es bestimmt auch Momente, wo Leute dich mit Großzügigkeit überschüttet haben. Oder die strahlenden Augen von Menschen, wo du wahnsinnig großzügig zu jemandem warst. Also allein schon aus dieser Motivation heraus wirst du zugeben müssen, dass Großzügigkeit super, super wichtig ist. Und was du heute erfahren wirst, ist, dass Großzügigkeit für Menschen, die mit Jesus leben, ein tiefes theologisches Fundament hat. Es sieht zwar hier nicht aus wie eine Kirche, aber wir sind eine Kirche. Hier geht es um gelebte Theologie. Sie hat ein ganz, ganz tiefes, jahrtausendealtes Fundament. Und wir versuchen das immer wieder neu zu denken. Und Menschen, die mit Jesus leben, versuchen mit Großzügigkeit auch über ihre eigenen kleinen Grenzen weit, weit, weit hinaus zu denken. Das wirst du heute erfahren. Christen glauben, dass wir einen Gott haben, einen Vater im Himmel haben, wie eben in dem Lied, Vater im Himmel, der so dermaßen großzügig zu uns ist jeden Tag, uns mit Liebe überschüttet, ja, die Beziehung zu uns wiederherstellt, keine Kosten und Mühen gescheut hat, seine Liebe zu zeigen, dass wir als Reaktion darauf eigentlich nur großzügig sein können. Die Krönung davon ist Jesus selbst. Jesus war hier auf der Erde, um zu heilen, um zu retten, um Hoffnung zu schenken, um Türen aufzumachen, um sein Leben für uns zu lassen, um wieder ins Leben zurückzukommen, und hat uns so dermaßen mit Liebe überschüttet und war so großzügig damit, dass man einfach nur staunen kann darüber. Und ich sage es ganz deutlich, das ist für Menschen, die dem Beispiel von Jesus folgen, die Basis. Okay? Nicht irgendeine, wie auch immer, politisch gefärbte Gutmenscherei oder irgendeine moralische Klugscheißerei. Das ist das Fundament für Menschen, die mit Jesus leben. Ein ganz tiefes theologisches Verständnis heraus aus dem Erleben, Gott ist so zu mir und deswegen möchte ich selber auch so leben. Deswegen ist Großzügigkeit ein Beziehungsbegriff. Das sagt was über die Beziehung zu Gott aus. So, mit all dem, was ich jetzt gesagt habe, tauchen wir ein in einen Brief aus dem Neuen Testament, den der große Theologe des ersten Jahrhunderts Paulus geschrieben hat, und zwar in den zweiten Korintherbrief. Und ich erzähle ein bisschen was dazu. In diesem zweiten Korintherbrief spricht Paulus ein echtes Mammutprojekt an, was er auf dem Herzen hatte. Eine Spendensammlung, man könnte auch sagen ein Fundraising. Und ich erzähle ein bisschen was dazu, damit du verstehst, worum es da geht. Es war damals so wie heute auch noch, dort unten ist immer noch Jerusalem. Und in Jerusalem ist die Geburtsstunde der christlichen Kirche. Das heißt, dort hat sich die christliche Kirche entwickelt und von dort aus verbreitet in den gesamten Mittelmeerraum. Und dort waren die ersten Menschen, die sich für Jesus entschieden haben, natürlich alles Menschen aus dem jüdischen Hintergrund. Ja, und Paulus ist dann jemand, der in diesem gesamten Mittelmeerraum rumreist, rumdüst und überall kleine christliche Gemeinden gründet. Und irgendwann kommt er bis Korinth. Das findest du da oben, die historischen Ausgrabungen kann man auch heute noch anschauen. So, und es ist so, die Menschen in Jerusalem und in Israel, die Jesus nachgefolgt sind, nennt man Judenchristen. Die anderen, die nicht aus dem jüdischen Background kommen, nennt man Heidenchristen. Das klingt für uns super abgefahren. In der Theologie sind das feststehende Begriffe, deswegen nehmen wir die einfach mal her. Judenchristen, Heidenchristen, zwei soziologische Größen, einfach aus unterschiedlichen Hintergründen haben die angefangen, mit Jesus zu leben. Jetzt ist es so, dass in den 40er Jahren des ersten Jahrhunderts die Christen in Jerusalem in echte wirtschaftliche Probleme gekommen sind. Warum? Es gab damals eine große Hungersnot. Wir wissen, dass die wirtschaftliche Lage sehr schlecht war in den 40er Jahren. Und das reißt diese ganze Gegend mit in ein wirtschaftliches Chaos und die Christen sind auch davon betroffen und sind materiell so knapp dran, dass Paulus irgendwann sagt, ich düse überall in den Gemeinden im Mittelmeerraum, die ich gegründet habe, rum und fange an, Geld für die zu sammeln. Wir legen zusammen und ich bringe das zurück nach Jerusalem. Warum tut er das? Erstens ist ganz klar, da ist eine Not. Die sieht er und für ihn ist klar, über eine Not kannst du nicht einfach hinweggehen, da musst du was tun. Aber das Ding hat noch eine viel, viel größere symbolische Bedeutung. Nämlich diese beiden, er will damit zeigen, dass diese beiden Größen, Judenchristen und Heidenchristen, nicht gegeneinander sind. Und für damals, für die ersten Christen, war das ein super wichtiges Thema. Ich sage ja, für uns ist es abgefahren, wir haben mit diesen Kategorien wenig zu tun. Für damals war das sehr, sehr wichtig. Und er will zeigen, die sind nicht gegeneinander, sondern die unterstützen sich, die helfen einander. Was im Judentum bekannt war, war, dass Juden, die in der gesamten Mittelmeergegend verstreut waren, die kannten, dass man Geld zusammenlegt für den Tempel in Jerusalem zum Beispiel, um den zu unterhalten. Also aus seinem Background heraus kennt er sowas. Was hier neu ist, ist, dass die aus dem heidnischen Hintergrund her, aus einem nicht-jüdischen griechische Religion oder römische Religion, dass die anfangen, Geld zusammenzulegen für Menschen in Jerusalem. Das ist für damals wirklich sensationell. So, was jetzt passiert ist, er hatte in dieser Minikirche in Korinth schon für diese Sammlung geworben, mehrmals, und er schickt jetzt 3 Leute hin, die die Gemeinde dabei unterstützen sollen, das Geld zusammenzulegen. 3 Leute, weil es ein bisschen logistischen Aufwand braucht, aber auch 3 Leute, das siehst du daran, ein Finanzschutzkonzept ist auch dabei, weil die sich gegenseitig absichern sollen. Damit niemand in den Verdacht gerät, irgendwie mit dem Geld durchzubrennen, schickt er 3 Leute hin und er selber kann leider nicht dabei sein. Und als nochmalige Erklärung und Motivation zur Großzügigkeit schreibt er in den Text, den wir uns jetzt anschauen. Und du siehst auch daran, auch er war in der Spannung zwischen, ich hab's euch doch schon gesagt, ich hab's doch schon und muss es trotzdem immer wieder sagen. Also Paulus kannte diese Spannung auch und wusste auch, Wiederholung ist trotzdem wichtig. Also, 2. Korinther. Denkt dran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, achte auf das Vokabular auch, mit seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Nicht alles habt, was ihr wollt. Nicht alles habt, was ihr bei Amazon entdeckt oder in irgendeinem Faltblättchen. Alles, was ihr braucht. Und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. In der Schrift heißt es ja von dem, der in Ehrfurcht vor Gott lebt, er teilt mit vollen Händen aus, achte wieder auf das Vokabular, er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Er wird auch euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig, da ist unser Stichwort für heute, unser Motto, und uneigennützig geben könnt. Und wenn wir dann eure Spende überbringen, werden die, die sie empfangen, das sind die Menschen in Jerusalem, Gott danken. Ihr seht also, dieser Dienst, der zur Ehre Gottes getan wird, trägt nicht nur dazu bei, die Nöte der Gläubigen in Jerusalem zu lindern, sondern bewirkt noch weit mehr, indem er zu vielfachem Dank gegenüber Gott führt. Also, bevor wir jetzt gleich miteinander überlegen, wie man Großzügigkeit ganz praktisch auf die Straße bekommt, tauchen wir für ein paar Minuten in das theologische Fundament ein, damit du mir glaubst, was ich am Anfang gesagt habe. Es gibt wirklich ein jahrtausendealtes Fundament schon, auf dem Paulus einfach weiterbaut. Und das ist bis heute wichtig, das ist gelebte Theologie. Das ist nicht nur ein Lifehack, den der ChatGPT auch hätte verraten können. Es ist wirklich mehr. Und deswegen habe ich mir für heute überlegt, wir machen heute ein bisschen was ungewohnt ist. Wir machen heute 2 Blöcke. Ja, in dem ersten Block jetzt schauen wir uns die Theologie dahinter an. Das ist meine Aufgabe, das zu tun. Ich nehme dich da ein bisschen mit rein und schauen, warum dieses Fundament für Menschen mit Jesus wichtig ist. Block Nummer 1, die Theologie dahinter. Block Nummer 2 überlegen wir gemeinsam, fett unterstrichen, wie man das gemeinsam auf die Straße kriegt. Das heißt, ich brauche euch und dich noch. Das heißt, du musst wach bleiben und zuhören, weil ich brauche euch hinterher noch, um ein bisschen zusammen zu überlegen, wie kriegen wir das alles mit Leben gefüllt, damit es nicht eine Theorie ist. Also, die Theologie dahinter, Block 1, sieht so aus. Paulus, ein jüdischer Theologe, der Christ geworden ist, und 2 Dinge waren im Zeit seines Lebens immer sehr, sehr wichtig. Und das siehst du, wenn du seine Schriften ein bisschen kennst oder die liest, die ganze Zeit. Ihm war zum einen sehr wichtig, die Kontinuität zum Judentum herauszustellen. Also was aus dem Judentum setzt sich einfach fort bei den Christen? Was ist gleich? Was ist vielleicht auch die gleiche Geschichte? Die gemeinsame theologische Geschichte, die Gott einfach weiterschreibt. Und was ist anders? Was muss man neu denken jetzt mit Jesus? Wo geht Gott auf einmal einen anderen Weg, als die Menschen damals, die Juden damals gedacht haben? Und dieser Text deckt übrigens, wie die meisten seiner Texte, irgendwie beides ab. Zum einen Kontinuität, ja, also das, was schon da ist, weiterleben, aber mit einer neuen Nuance, mit einer neuen Betonung, weitergedacht, weiterentwickelt. Also, woran siehst du das? Das Ganze ist durchzogen. Durchzogen von Bildern, Zitaten, Anspielungen aus dem Alten Testament. Das Alte Testament ist heute unser erster Teil der Bibel. Damals ist das seine jüdische Bibel. Er hat keine andere Bibel. Das ist seine Bibel, ja, was für uns heute die Gesamtbibel ist. Er weiß auch nicht, dass er selber an dem zweiten Teil der Bibel mitschreibt, als er das schreibt. Alles, was er hat, sein theologisches Fundament ist unser Altes Testament Und er sagt damit, wir sind die Fortsetzung davon. Wir leben nur aus, was immer schon da war, was Gott immer schon gesagt hat, auch für Israel gesagt hat. Jetzt gebe ich dir ein paar Beispiele, um das zu verstehen. Also nochmal, ein jüdischer Theologe. Das Alte Testament ist seine Bibel. Das ist seine Quelle, seine Inspiration. Daraus zieht er alles. Und es geht los mit diesem hier. Dieses Prinzip, du erntest, was du säst. Das ist ein Prinzip, was tief im Alten Testament verwurzelt ist und mehrmals auftaucht. Und wir wissen, dass das stimmt. Wir wissen aus dem Leben, dass das stimmt. Wenn du was mit Pflanzen und Garten, auch wieder Lia, wenn du damit was am Hut hast, dann weißt du, dass das Prinzip so wahr ist wie nur irgendwas. Das, was du in die Erde einpflanzt oder auch nicht einpflanzt, du kriegst irgendwann das Resultat dafür oder auch nicht. Und du weißt auch im übertragenen Sinne, dass das stimmt. Investiere großzügig in deine Beziehungen, ja, in andere Menschen, in deine Begabungen, in deinen Charakter, in deine Persönlichkeit und Dinge werden aufblühen in deinem Leben. Und das Gegenteil ist genauso wahr. Sähe Hass aus, Neid aus, Negativität aus und du kriegst das ganz sicher wie einen Bumerang zurück. Du erntest, was du sähst. Wo taucht das im Alten Testament auf? Zum Beispiel im Buch der Sprüche, Kapitel 11. Wer aber Gerechtigkeit, hier siehst du schon die übertragene Bedeutung, wer Gerechtigkeit aussät, erntet bleibenden Lohn. Aussät an dieser Stelle ist das hebräische Wort Sarah. Das ist nicht nur, ich nehme mal ein so ein Körnchen und platziere das so. Sarah bedeutet, du greifst mit der vollen Hand rein und schmeißt alles hin und schaust, was dann hinterher auch genauso reich wieder auswächst. Oder das Buch Hosea, Kapitel 12, sät nach dem Maß der Gerechtigkeit und erntet nach dem Maß der Liebe. Und nochmal, denk an dein eigenes Leben, du weißt, dass das stimmt. Wenn du überlegst, wie du in Beziehungen aussäst, wie du dich einsetzt für bestimmte Werte, weißt du, das blüht in deinem Leben auf. Oder wenn du das Gegenteil aussäst, passiert auch das Gegenteil. Übrigens auch in außerbiblischen Texten aus der damaligen Zeit. Und das ist jetzt, Sprüche ist ungefähr 1000 Jahre vor Jesus geschrieben, das andere ungefähr 600-700 Jahre. Auch in anderen Texten, die nicht im Alten Testament gehören, aber aus dem Judentum kommen, findet sich dieses Prinzip. Das heißt, das ganze Judentum ist durchzogen von diesem Denken und ich denke, das ist ein kluges Prinzip. So, was zieht er noch aus dem Alten Testament rüber zu den Christen? Gott segnet einen fröhlichen Geber. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, wenn du die Bibel besser kennst, denkt man vielleicht, oh, das klingt aber eher nach seiner Erfindung, ist es aber nicht. Das ist ein tief aus dem Alten Testament wiederbelebtes oder neu herausgeholtes Prinzip. Auch damals war den Leuten schon klar, dass es Gott wichtig ist, wie man etwas weitergibt. Ob man den Wert verstanden hat, die Auswirkungen verstanden hat, ob man den größeren Horizont dahinter sehen kann oder ob man das tut, weil man irgendwie aus schlechtem Gewissen heraus oder weil jemand Druck macht oder weil ich denke, es gibt da irgend so ein religiöses Gesetz, das verpflichtet mich dazu und deswegen tue ich das. Diese beiden Dinge waren klar schon im Alten Testament, dass Gott möchte, tu es, weil du den Wert verstanden hast. Und dort gilt auch schon, öffne dein Herz, gib das, was du gerne gibst, mach das, was du gerne tust. Und wenn du dich reingräbst in die Texte des Alten Testamentes, stößt du immer wieder darauf, dass Gott, ich sag mal so, sich hingezogen fühlt zu den Menschen, die gerne und reichlich ihr Leben aufmachen. Und ich glaube, auch das ist bei uns nicht so anders. Überleg mal, ob du lieber mit den größten Knauserköpfen dieser Welt zusammen bist oder mit Leuten, von denen irgendwie was ausgeht. Was löst mehr Energie bei dir aus? Menschen, die gastfreundlich, großzügig sind oder die Leute, die jeden Cent rumdrehen und genau überall knausern und immer überlegen, geht das und geht das nicht und gebe ich dir das oder gebe ich dir das nicht? Deswegen liebt Gott einen großzügigen Geber, wie Paulus schreibt. Weil er selber so ist. Das ist sein Wesen. Er selbst ist so. So, noch etwas, was sich direkt hier anschließt aus dem 5. Buch Mose. Also, wie gesagt, ich habe dir ja versprochen, wir machen ein bisschen Theologie miteinander. Du kannst das aufschreiben, zu Hause alles nachchecken. Wir graben heute einfach mal tatsächlich in diesem Nährboden ein bisschen tiefer rum. 5. Buch Mose steht, gebt bereitwillig und seid dabei nicht missmutig. Da hast du wieder die Einstellung. Dann wird der Herr, euer Gott, euch segnen bei allem, was ihr unternehmt. So, der Kontext hier. Sind zwei Dinge. Das sogenannte Sabbatjahr, was es im Judentum gab, das bedeutete, alle 7 Jahre wurde so ein kleiner Reset-Knopf gedrückt. Das heißt, die Äcker sollten ruhen in der Landwirtschaft, damit die sich erholen könnten. Und ein paar Dinge wurden wirtschaftlich zurückgedreht, um Leuten eine Chance zu geben, wieder irgendwie Fuß zu fassen. das Sabbatjahr alle 7 Jahre, alle 50 Jahre gab es das große Erlassjahr. Und das war der ultimative Reset-Knopf. Das ging noch weit darüber hinaus. Da wurden Schulden wurden erlassen, Sklaven wurden freigegeben, Besitztümer wurden zurückgegeben, alles wurde auf Null gedreht. Das war der ultimative Reset-Knopf, um zu zeigen, es gibt einen Weg wieder zurück in die Freiheit. So, warum ist es wichtig? All diese Symbole symbolisierten im Judentum Gottes Großzügigkeit und das Erlassjahr alle 50 Jahre war das Symbol für eine ultimative Rettungstat, die Gott noch tun wird. Im Judentum war klar, eines Tages wird Gott ultimativ eingreifen und ultimativ retten und die Welt mit seiner Großzügigkeit so krass überschütten, dass alles andere in den Schatten gestellt wird. In Paulus' Denken ist diese ultimative Rettung in Jesus passiert. Deswegen braucht es kein Symbol mehr. Ja, das Symbol ist durch die Realität abgelöst. Deswegen kann Jesus auftreten und sagen, heute stoße ich die Tür auf, dass die Gefangenen frei werden, das Erlassjahr, dass die Blinden wieder sehen können, denn jetzt rufe ich das Jahr aus, in dem Gott seine Gnade zeigt. Das ist der Background dafür, das große Erlassjahr, der ultimative Reset-Knopf. Das heißt, das Symbol ist durch die Realität abgelöst und deswegen Großzügigkeit nicht mehr nur symbolisch alle 7 Jahre, alle 50 Jahre, sondern jeden Tag. Ein Lebensstil, jeden Tag, weil du mit Jesus unterwegs bist. Das heißt, das alles zieht er rüber ins Neue Testament und sagt, das gilt immer noch. Und es gilt nochmal ganz besonders durch Jesus. So, und ein letztes noch. Und dann kommen wir zu Block 2. In Vers 9, in dem Text im 2. Korinther, sagt er, dass Gott mit vollen Händen austeilt und beschenkt. Und an dieser Stelle zitiert er wortwörtlich aus Psalm 112, der an diesem Zeitpunkt schon über 1000 Jahre alt ist, der Text. Das heißt, er nimmt eigentlich nur her und präsentiert das neu und sagt, Freunde, das gilt immer noch, 1000 Jahre her. Und nochmal, achte auf die Worte, volle Hände, beschenken, das Gute, das er tut, das hat für immer Bestand. Und so geht das weiter in diesem 2. Korinther-Text. Also er zitiert noch aus dem Buch Jesaja und immer wieder macht er damit deutlich, Gott ist so großzügig. Er ist jemand, der selbst gerne gibt. Er ist jemand, der das selbst gerne weitergibt. Und wenn du diese Stellen nachliest im Alten Testament, dann wird dir sehr wahrscheinlich Folgendes auffallen. Es geht bei diesen Stellen nicht um Geld allein. Und das ist das Interessante jetzt, wo wir heute andocken. Der konkrete Anlass für Paulus in dem 2. Korintherbrief ist Geld, die Spendensammlung, habe ich dir erzählt von. Aber die Texte eigentlich gehen um mehr als Geld. Und das heißt, er macht auch hier schon implizit zwischen den Zeilen deutlich und sagt, Leute, eigentlich, ja, es geht mir jetzt darum, dass wir zusammenlegen für die Gemeinde in Jerusalem, aber eigentlich geht es mir um einen Lebensstil. Es geht mir eigentlich um was viel Größeres. Er gebraucht diese Texte grundsätzlicher und größer. Und hier geht es konkret um Geld. Und ich sage auch gleich noch was dazu, was das für uns heute bedeutet. Aber diese Punkte sind nicht nur wahr für Geld, sondern er hat viel mehr vor Augen. Nochmal, ein Lebensstil. Okay, jetzt habe ich dir wirklich viele Gedanken mitgegeben zum Thema Theologie dahinter, Fundament. Und jetzt kommen wir zu Block 2. Und für mich ist das auch neu, was wir jetzt machen, für euch vielleicht auch. Ich habe das auch noch nie so in dieser Form jetzt hier ausprobiert, aber ich denke, wir kriegen das gemeinsam hin und bin mir sicher, ihr seht total wach und freundlich aus. Ihr lasst mich bestimmt nicht hängen jetzt. Wir switchen jetzt einfach mal den ganzen Modus um und tragen jetzt gemeinsam zusammen aus all dem, was wir jetzt in unsere Gedanken hineingeladen haben, wie man Großzügigkeit ganz konkret leben kann. Und ich habe mir überlegt, wir machen das folgendermaßen. Wer von euch etwas auf dem Herzen hat, sagt einfach, Isa hat eben übrigens eine super moderative Brücke geschlagen schon dazu. Also sie hat ein paar Sachen gesagt, wenn das noch präsent ist. Einfach irgendein Stichwort, was dir einfällt, wie man großzügig sein kann. Und dann wäre es super, wenn du einfach möglichst laut dann, dass man es hören kann, was sagst. Hey, man kann großzügig sein mit, ich würde das hier vorne aufschreiben und vielleicht ein, zwei Sätze, was das bedeutet. Ja, also was dein Gedanke dazu ist, damit man es ein bisschen nachvollziehen kann. Also ein bisschen werkstattmäßig, aber am Ende bin ich mir ziemlich sicher, werden wir ein paar Sachen haben, die du als praktische Anregung mit nach Hause nehmen kannst, wo du auch ganz konkret sagen kannst, super, das probiere ich diese Woche ganz konkret mal aus. weil mir zu diesem Wort vielleicht eine Situation einfällt, in der ich gerade stecke, oder ein Mensch einfällt, der gerade in meinem Leben wichtig ist, oder ich weiß, am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag werde ich in eine Situation kommen, wo das wichtig sein wird. Ja? Der Ring ist eröffnet. Was fällt euch ein? Wie kann man großzügig sein? Ich habe übrigens echt eine schreckliche Schrift, also ich hoffe, du kannst wirklich am Ende was mitnehmen. Wenn nicht, schreib es vielleicht selber für dich mit. Schreiben. Also du schreibst quasi. Nachhilfe. So schlimm ist es dann doch nicht. Mit Zeit. Okay, ein, zwei Sätze dazu. Wie kann ich mit Zeit großzügig sein? Wow, das kann man lesen, oder? Ich bin, ja. Zeit. Was löst du? Wie kannst du großzügig sein, umgehen mit deiner Zeit?
Sich einbringen. Ja, zum Beispiel hier oder woanders.
Hast du noch ein ganz konkretes Beispiel? Vielleicht, wo du sagst, da habe ich das selber mal erlebt, dass jemand für mich Zeit investiert hat in mich oder. Das stimmt, ja.
Und, ich finde, da bringt man sich schon sehr großzügig mit seiner Zeit. So bringt man größtenteils am Sonntag dann eigentlich.
Ja. Das stimmt. Und auch in anderen Kontexten, wo ihr euch ehrenamtlich vielleicht engagiert oder einfach aus Liebe für andere Menschen investiert, Zeit ist ein super Gut. Ne? Zeit ist echt kostbar und teuer. Genau. Und von daher glaube ich, wenn wir einfach von unserer Zeit in Menschen investieren, ist es was richtig Gutes. Und ich würde sogar sagen, dass ziemlich sicher, auch wenn ich jetzt eure Wochenpläne nicht kenne, aber ich bin mir ziemlich sicher, jeder von uns hat in der kommenden Woche die Chance, mindestens eine Chance wahrscheinlich, sich zu entscheiden. Folge ich jetzt meiner eigentlichen Agenda, die ich mir überlegt hatte, oder gebe ich was ab von meiner Zeit, weil ich merke, da braucht es jemand. Ganz sicher wird irgendeine Situation kommen. Was fällt euch noch ein? Okay. Auch gut. Vielleicht ein, zwei Sätze dazu? Wie geht das praktisch? Also in dem Fall profitierst du auch viel davon, dass Menschen großzügig mit ihrem Know-how umgehen. Ja. Ja. Genau, geht auch einher, logischerweise. Also ich glaube, für alles brauchen wir Zeit. Also ich glaube, Zeit gilt immer, aber geht natürlich auch. Ich muss Zeit investieren. Und wenn ich Menschen irgendwas weitergeben will von meinen Fertigkeiten oder davon profitiere, von anderen, ja, definitiv muss ich Zeit investieren und kann was weitergeben von dem, wo ich merke, da kann ich was bewegen im Leben von anderen Menschen. Ich profitiere da oft von tatsächlich. Wenn irgendwie was ist bei uns, handwerklich oder irgendwas, für alles kenne ich mittlerweile Leute. Und Peter fällt mir gerade ein. Peter sagt hier, hat mir vor einem halben Jahr oder wann denn die neue Herdplatte angeschlossen, weil ich gedacht habe, nee, Starkstrom und Theologie, das passt nicht. Aber hole ich vielleicht jemanden, der sich besser damit auskennt. Genau, und Peter irgendwie, ja, kein Problem, klack, 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 zack, fertig und so. Und genau, ich hätte wahrscheinlich erstmal ganz Hauenstetten in Brand gesteckt, aber genau, habe ich super von profitiert, weil ich kann jeden Tag was zu essen machen. Arbeitskraft. Ein, zwei Sätze. Sehr gut, das stimmt. Umzug ist immer so eine Stelle, da merkt man das besonders deutlich, ne? Dass es cool ist, wenn man irgendwie in der Gemeinschaft eingebunden ist, dass man nicht selber 400 Kisten schleppen muss. Arbeitskraft, ja, wenn die Woche irgendwas ist bei dir und jemand fragt dich an oder du wirst nicht angefragt, sondern merkst es von selber, da könnte ich doch. Tu es, sei großzügig. So im Sinne von Geduld vielleicht oder so, Vergebung. Ja, das, ich finde das super wichtig. Ihr nehmt das bestimmt auch wahr, dass unsere Kultur ist ja echt eine Kultur der Gesellschaft der kurzen Zündschnur, oder? dass Leute sofort rumballern und so. Ich war neulich, bin ich am Bahnhof Stuttgart umgestiegen und da wollte ein Mann schnell zu seinem Zug und eine Frau stand eben, die hat das nicht mit Absicht gemacht, die hat ihn einfach nicht gesehen. Die hat ihm den Weg versperrt und das Wort wiederhole ich nicht, was er hier benutzt hat. Das wäre mir dann auch zu derbe für eine Church Loan. Aber der hat die von einer auf die andere Sekunde so dermaßen runtergemacht, dass ich, das war halt direkt neben, das war richtig schon Fremdschämen irgendwie. Und ich glaube, sowas wie Geduld, Gnade vor Recht, nicht immer auf allem bestehen und sowas, das ist echt ein guter Wert. Wo unser Herz was von hat, aber auch wiederum unsere Gesellschaft viel von hat. Bitte? Den Zehnten geben, okay. Da sind wir jetzt also dann... Ja? Ja, das stimmt. Und tatsächlich nimmt dieser Punkt im Neuen Testament eine ganz zentrale Rolle ein. Da sage ich gleich noch ein bisschen noch mal was dazu. Das heißt, wir düsen noch mal ganz kurz in die Theologie. Aber tatsächlich ist dieser Punkt sehr, sehr wichtig und taucht bei Jesus öfter auf, als man vielleicht vermuten würde. Geld, ja. Ja, genau. Nehmen wir es mit dazu. Kann ja auch der 30. sein. Oder der 90. Ja, das finde ich auch ein super Punkt, ja. Ja. Lob. Ein, zwei Sätze dazu sagen, wo... Ja. Ja. Das stimmt. Und ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass eben bei diesem Punkt genauso wir alle, du, ich, jeder von uns, jede von uns wird diese Woche eine Chance haben, das zu leben. Also überhaupt großzügig mit Worten zu sein, finde ich super, super wichtig. Ja, ihr lebt auch in dieser Welt, also entmutigt wird genug. Geschitstormt wird genug, da, wirklich, da braucht es uns nicht auch noch. Lasst uns Menschen sein, die ermutigen, die positive Worte raustragen in die Welt und großzügig mit Ermutigung, mit Lob sind, die Menschen wirklich damit beschenken, auch manchmal in Situationen, wo sie gar nicht damit rechnen, wo sie eher überwältigt sind und ja, verdattert sind vielleicht, weil sie eher mit einem Gegenschlag rechnen und dann aber überrascht werden von so viel Guten. Ist übrigens auch ein neutestamentliches Prinzip, was auch bei Paulus auftaucht. Genau. Worte. Ja? Mhm. Genau, und um über seinen Horizont hinauszudenken. Ne? Ich habe ja gesagt, Großzügigkeit hat viel damit zu tun, zu sehen, ich bin nicht alleine hier. Es gibt Leute, die haben andere Situationen und da kann ich aber einen Unterschied machen. Irgendjemand hat sich noch gemeldet, ja? Finde ich auch ein super Aspekt, Gottes Wort. Es gibt in einem der Paulusbriefe mal so einen Sammelbegriff. Da ist Gottes Wort so, dass erstens mal das, was er, habe ich eben gesagt, Texte aus dem Alten Testament, aber auch das, was ich erlebe mit Jesus. Ja? Also eigenes Erleben in dem Sinne auch. Sagt er, gib das reichlich weiter. Lass Menschen hören, was du erlebst. Lass Menschen hören, was du liest, was dich begeistert hat. In dem Sinne auch mit diesem zusammen positive Worte weitergeben.
Ich möchte eigentlich auch dazu Gebet noch sagen.
Ja. Ja. Ja, voll. Selber, aber genau, geht auch einher mit den Worten. Ne? Manchmal ist man mit seinem Latein ja auch am Ende, aber einfach sagen, hey, darf ich vielleicht für dich beten? Darf ich dafür, ich weiß gerade nicht mehr, aber ich bete einfach dafür, dass Gott großzügig tonnenweise Gutes über dein Leben ausschüttet, weil ich glaube, dass es das Beste ist, was ich dir geben kann. Dankbarkeit. Dankbarkeit, ja. Machen wir noch da oben. ein, zwei Sätze noch dazu.
Wenn wir uns so hinschauen und einfach dankbar sein. Oder auch anderen gegenüber natürlich wertschätzen,
ja,
und dankbar sein. Das einfach als Tugend sich zu machen, das, also mehr das Gute zu sehen und dankbar dafür zu sein.
Ja. Absolut. Super, super wert auch als Gemeinschaft, als Kirche, als Kultur, das zu pflegen. Ne? Also die von euch, die früher schon hier dabei sind, ihr wisst, dass wir jeden Sonntag dann hier so eine Runde machen, wo wir Danke sagen, das ist wirklich ernsthaft gemeint, weil das ist nicht selbstverständlich, dass ihr das macht. Gerade, ja, also ich bin Pastor, ich bin angestellt, aber ihr macht das alles ehrenamtlich. Das heißt, das ist wirklich nicht selbstverständlich und das ist tatsächlich sehr ernst gemeint, die Dankbarkeit, oder die Füchse heute. Das ist doch nicht selbstverständlich, dass jemand 10 Jahre lang so eine Gruppe leitet und so viel Gutes reinbringt in das Leben von Kindern, da kann man echt nur so dankbar für sein und das Leuten auch sagen. Ja? Noch ein, zwei Sätze dazu? Schreiben wir es noch hier oben hin. Absolut. Geht auch wieder einher mit Zeit. Vielleicht wirklich mal sagen, soll man es mal irgendwie auf einen Kaffee treffen oder irgendwie sowas. Darf ich dir ein bisschen was dazu sagen? Ja, würde ich auch so sehen. Genau, das, was wir erleben, ist irgendwie auch gleichzeitig immer ein Schatz, den wir weitergeben können. Also ich bin begeistert. Ich habe jetzt nur ein schönes vorbereitetes Blatt, aber ich glaube, das reicht schon fast. Genau, vielen, vielen Dank euch, dass ihr da mitgemacht habt und ich lasse es einfach stehen. Ihr könnt hinterher einfach vielleicht, wenn ihr wollt, ein Handyfoto davon machen. Und genau, achtet drauf, was diese Woche passiert. Ich persönlich habe die Überzeugung, ich glaube, dass so Dinge nie einfach nur einfach so passieren. Oder dass es reiner Zufall ist, dass ich das jetzt hier heute gemacht habe. Sondern ich erlebe das selber oft so, persönlich in meinem Glauben heraus, dass Gott dann da was anstößt und dann das und das. Und hier merke ich, hey, das war doch schon vor 3 Tagen. Und jetzt auf einmal merke ich, wie Gott so sein Puzzle baut und wie das auf einmal Sinn ergibt. Von daher, achte auf dein Leben, achte auf deine Woche und ich bin sicher, da wird was passieren. So, einen Punkt habe ich noch gesagt, sage ich ein bisschen was dazu noch, nämlich der hier. Genau, das gehört mit dazu. Und mir ist auch an der Stelle klar, dass das ein bisschen ein heikles Thema ist. Ja, in unserer Kultur reden wir nicht gerne über Glaube nicht und über Politik nicht und über Geld auch nicht. Aber es wäre wirklich komplett irre, das an dieser Stelle jetzt zu übergehen, weil der Text von Paulus geht übers Geld. Von daher würde ich euch gerne noch ein paar Gedanken dazu mitgeben. Und ich weiß nicht, ob du wusstest, muss ich mal kurz gucken, wo ich hier folienmäßig bin. Genau, ich weiß nicht, ob du wusstest, dass Jesus mehr über Geld und Besitz gesprochen hat, als über Himmel und Hölle zusammen. Ja, und daran siehst du, dass das Thema sehr, sehr wichtig war, auch Jesus wichtig war. Und dass das der größte Konkurrent um unsere Herzen ist, sind Geld und Besitz. Es gibt einen Neutestamentler, der hat gesagt, der Umgang mit Besitz ist der größte Testfall für Menschen, die mit Jesus leben. Der größte Testfall ist der Umgang mit Besitz. Und ich glaube, da ist was dran. Deswegen spricht Jesus das so oft an. Und deswegen ist auch das super, super wichtig, das immer wieder zum Thema zu machen. Zehnten/Geld, Besitz. Geld an sich als Masse einfach, wenn du das auf den Tisch legst bei dir, ist natürlich neutral, aber es hat definitiv die Macht oder die Kraft, unser Herz zu vergiften. Das ist so. Das ist so. Und die beste Medizin dagegen ist weitergeben. Die beste Medizin dagegen ist tatsächlich weitergeben. Geld großzügig weitergeben. Zum Beispiel an deine Kirche, wenn du zum Point X gehörst, also wir spielen nicht mit doppeltem Boden, ich spreche es einfach mal ganz frei raus aus, an deine Kirche weiterzugeben oder wenn du zu einer anderen Kirche gehörst oder an irgendwas, wo du merkst, da hat Geld wirklich bewegt, was so Positives für Menschen, für unser Land. Das ist, glaube ich, eine Impfung gegen die negativen Auswirkungen, die Geld in unserem Leben haben kann. So, und wenn du bis hierher sagst, Mann, war das viel Theologie heute, das ist alles viel zu abstrakt, abgesehen von diesen Punkten, die wirklich sehr konkret sind, gebe ich dir zum Thema Geld noch etwas mit, was ich in der Vorbereitung auf heute selber gelesen habe, was ich persönlich sehr, sehr praktisch fand und sehr gut fand und mir gedacht habe, doch, das würde ich ganz gerne noch unterbringen, weil ich das für sehr, sehr gut halte. In diesem Buch habe ich das zu heute gelesen, How to be Rich von Andy Stanley, also wie man reich sein kann. Ja, und er spricht viele coole Sachen an, aber das, was mir für heute gefallen hat, ist, dass er Und die Amerikaner machen ja gerne sowas irgendwie 3 L's oder 5 M's oder in diesem Fall sind es 3 P's, aber die kann man sich tatsächlich gut merken. Er bringt 3 P's zum Thema, wie kann ich konkret mein Geld sinnvoll geben. Es geht ja nicht einfach nur darum, das irgendwie rauszufeuern und am Ende zu merken, so ein Mist, jetzt habe ich mich selber in die Schuldenspirale gebracht, sondern wie kann ich das sinnvoll einsetzen, zum Beispiel wenn du an deine Kirche gibst. Das erste ist Priorität. In dem Sinne von allem, was im Monat reinkommt, gib zuerst was weiter. Einfach um zu zeigen, dass du Geld im Griff hast und nicht Geld dich im Griff hat. Nicht am Ende noch schauen, ja, was habe ich jetzt noch übrig und so und geht das noch oder so, sondern nimm gleich einen Teil weg als Priorität und sag, das ist weg, das steht mir auch nicht mehr zur Verfügung, weil mir das andere super wichtig ist, weil ich auf mein Herz achten will und Großzügigkeit wirklich leben will. Also Priorität. Das zweite ist Prozent. Da haben wir es wieder. Ja, die Bibel erwähnt die 10% und das ist ein kluger Wert, weil ich glaube, dass man mit dem gut leben kann. Also wenn du überlegst, von 10 Euro gibst du einen weg, von 9 Euro kann ich in der Regel immer noch gut leben. Ja, also das ist ein guter Wert. Aber ich würde dir auch Mut machen, vielleicht gar nicht unbedingt dabei stehen zu bleiben. Starte mit 10 und wenn du es nicht, oder wenn du es schon machst und dann hebst irgendwann an auf 11 und dann vielleicht irgendwann auf 12. Wenn du sagst, nee, tut mir leid, 10 ist mir wirklich too much, das kann ich nicht. Paulus sagt ganz klar, gib das, was du gerne gibst. Wenn das 4 sind, fang mit 4 an. Dreh das nächste Jahr auf 5 und in 2 Jahren vielleicht auf 6 oder so. Wichtig ist, dass du startest und einen Einstieg findest und sagst, ich möchte nicht, dass Geld mein Herz so umklammert, sondern ich will auch mein Herz und meinen Charakter nicht dran hängen und mein Glaubensleben auch nicht. Deswegen gebe ich was weg. Und das dritte P ist progressiv, genau, habe ich jetzt schon vorweggenommen, mit dem Steigern in dem Sinne von vielleicht von 4 auf 5 oder von 10 auf 11 oder was auch immer du auf dem Herzen hast, was du gerne machst. Das ist sehr, sehr wichtig dabei. Dein Geld wird nicht nur Gutes bewegen dadurch, sondern du wirst dadurch verändert. Ja, das wird was mit deinem Herzen machen und du wirst dein Herz schützen dadurch und du wirst als Persönlichkeit und auch in deiner Beziehung zu Jesus ganz sicher weiter wachsen. Und ich habe so gedacht, Geld weiterzugeben ist wirklich so, das schlägt so eine Brücke in neue Gebiete, die andere Menschen dann irgendwie einnehmen können oder ja, da leben können. Das öffnet ihnen einfach neue Möglichkeiten. Und deswegen gebe ich euch am Ende noch ein umgekehrtes Bild mit, weil Bilder sich immer ganz gut festheften. Und zwar das Tote Meer. Weiß jemand, warum das Ding eigentlich Totes Meer heißt? Ja, du weißt es, sehr gut. Ja, das stimmt, genau. Und es gibt, das ist richtig, und es gibt noch einen zweiten Grund, der, ich bin jetzt hier kein Landschaftsarchitekt oder so, aber der Salzgehalt ist super hoch, das heißt, da kann nicht wirklich richtiges Leben sein, wie in anderen Seen. Und noch einen zweiten Grund, weiß denn jemand? Ja, genau, es hat keinen Ausfluss. Also, es hat einen Zufluss, aber keinen Abfluss. Es gibt nichts weiter. Es nimmt nur die ganze Zeit und gibt nichts weiter. Und das finde ich irgendwie ein krasses Bild, weil ich mir denke, so möchte ich nicht sein. Ich will kein toter Meermensch sein und du hoffentlich auch nicht. Jemand, der immer nur nimmt, 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 nimmt und von allen profitiert, aber nie was weitergibt. Und also ich möchte nicht als Mensch so wie das tote Meer sein, wo kein Leben mehr ist, wo nichts mehr wächst, wo alles abstirbt, sondern lasst uns einfach darauf achten mit unserem Herzen, dass wir Menschen sind, die gerne weitergeben, die über uns hinausdenken. Und da schließt sich der Kreis zum zweiten Korintherbrief. Die Sammlung in Korinth war die Chance für die Menschen, über sich hinauszudenken. Ja, über ihren kleinen griechisch-korinthischen Horizont da hinauszudenken und zu sagen, lasst uns Geld zusammengeben für Menschen, wo alle so überrascht sein werden, weil sie denken, wir mögen die nicht, doch lasst uns Geld zusammenlegen über unseren Horizont hinaus. Und so ist es bei uns auch. Deswegen sagt Paulus, und das gilt für dich, für mich genauso, das, was wir geben, wird noch weit mehr bewirken als über unser eigenes Leben hinaus. Das gehört natürlich zur Realität dazu. Wir als Projekt X, na klar brauchen wir Geld. Das, so wie jede Kirche, jede Organisation braucht Geld. Und wir haben auch ein Weihnachtsprojekt noch zusätzlich, was wir dir in den nächsten Wochen noch vorstellen werden. Aber lass uns ganz bewusst darauf achten, dass wir, was ist das Gegenteil vom toten Meer, lebendiges Meer Menschen sind. Dass wir Menschen sind, die aufnehmen und die gleich weitergeben. Und nochmal, auch da schließt sich der Kreis, die Füchse. Das existiert, weil Menschen Zeit investieren und sich stark machen für Kinder, aber auch, weil wir als Kirche Geld zusammenlegen. Wir legen als Kirche Geld zusammen, weil wir Menschen befähigen wollen, diese Dinge zu leben, damit das mit Leben gefüllt wird. Das heißt, um auch selber weiterzukommen an diesen Punkten, dafür legen wir Geld zusammen. Wir investieren in die nächste Generation und in uns selber, damit die Gesellschaft einen Unterschied macht. So, hier setzen wir zur Landung an. Ich hoffe, du hast ein paar Impulse mitgenommen, wie du großzügig sein kannst diese Woche und hoffentlich auch verstanden, dass es für Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, wirklich eine jahrtausendealte Sache ist, die super, super wichtig ist und die ganz tief im Herzen verankert ist, wenn man mit Jesus unterwegs ist. Genau, ich würde ein ganz kurzes Gebet sprechen und dann haben wir noch einen Song. Und bei dem Song mache ich dir Mut, neben laut mitzusingen, mache ich dir Mut, achte mal auf das Gottesbild dahinter. Achte mal ganz genau auf das Gottesbild, was du da singst und was das mit dem Thema von heute zu tun haben könnte. Wir suchen das jetzt nicht nur zufällig aus, sondern wir denken uns was dabei. Von daher achte ganz bewusst drauf, wie da von Gott gesprochen wird und was es mit dir machen könnte. Und Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns reichlich beschenkst, dass du ein großzügiger, guter Gott bist. Du hast so viel Gutes für uns im Sinn und hast keine Kosten und Mühen gescheut. Bald steht Weihnachten vor der Tür. Das erinnert uns in besonderer Weise nochmal daran, was du alles hergegeben hast, wie viel du investiert hast. Danke dafür. Und jetzt bete ich darum, dass du uns hilfst, in der kommenden Woche, da wo wir Menschen begegnen, großzügig zu sein. Egal an welcher Stelle du uns herausforderst. Worte, Zeit, Geld, irgendwas. Hilf uns, Jesus, das mit Leben zu füllen, dass wir weitergeben von dem, was wir gehört haben und weitergeben von dem, was du uns gibst. Amen.
Wir freuen uns, dass du dabei gewesen bist. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, dann kannst du das über unsere Homepage machen oder du schreibst uns eine E-Mail an info@projektx-augsburg.de. Wenn dir gefällt, was wir als Kirche tun, dann kannst du uns durch deine Mitarbeit oder deine Spende unterstützen. Wir würden uns sehr freuen, dich persönlich kennenzulernen. Unsere Church Zone findet immer am 1., 3. und 5. Sonntag im Monat im Sonsemble Theater in Augsburg statt. Mach's gut, bis zum nächsten Podcast.